Der Keller ist langsam voll. Es hat auch viel Druck, wenn man die Flasche so ein bisschen schüttelt, bevor man die aufmacht.
Sorry, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht aus dem Konzept gebracht.
Doch, komplett.
Es ist noch was drin in der Flasche, keine Sorge.
Es ist nach wie vor der Apero. Die meisten trinken es zum Apero, aber ich kann es jedem Endverbraucher und auch jedem Gastronomen empfehlen, einfach mal eine Weinbegleitung nur mit Schaumwein zu machen, weil es eine ganz andere Experience.
Und das ist ja auch wirklich so schön, wie man jetzt diese Schaumweinszene da so sieht. Dann sind da diese Sparkling Twenties, da kommen die ganzen Sommeliers hin, das wird gemeinsam probiert, diskutiert und so kriegt einfach der deutsche Schaumwein immer mehr Legitimität, Aufmerksamkeit, Standing.
Ich sag mal, deutscher Wein ist ja generell international gesehen ein Nischenprodukt und dann ist der Sekt nochmal eine Nische in der Nische.
Am Ende ist so ein richtig, richtig großer Sekt, kommt auch nur aus einem geilen Weinberg.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Servus und wir sind wieder im So Vienna im zweiten Gemeindebezirk in Wien. Wunderschöner Blick über die ganze Stadt. Wir haben gerade an der Rezeption den Jan Raumland und die Sophie Christmann getroffen. Herr Jan, du hast einen super Drink, den du da bestellt gehabt. Was hast du da gehabt? Du warst mega begeistert vom Barkeeper.
Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, was ich hatte. Ich bin mittlerweile ein großer Cocktail-Fan geworden und oft gehe ich dann einfach in so eine Bar und sage, Omakase, also mach mir irgendwas, überrasch mich. Und da hat er einfach einen mega coolen Cocktail gemixt. Also der hat sich auch richtig gefreut, weil er dann einfach zeigen kann, was er kann. Ne?
Ja. Und das hat gewonnen.
War super. War genau das, was ich wollte. Ich habe gesagt, ich will was leicht Bitteres. Und das hat er wunderbar gezaubert und der Drink ist ja jetzt schon leer.
Ja, hat gewirkt. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Liebe Sophie, wie war die Anreise?
Sehr gut. Heute Morgen gelandet, alles tipptopp geklappt und von der Sonne in Wien begrüßt worden. Herrlich.
Herrlich. Zum Glück haben wir dich unten spontan getroffen.
Ganz schön, spontan, ganz zufällig.
Willkommen in Wien. Herzlich willkommen beim Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel. Heute zu Gast Jan Raumland und die großartige Sophie Christmann. Wir genießen fantastische Schaumweine und starten heute mit euch in einen neuen Podcast. Wir haben heute deutsche Power, deutsche Weinpower, Sektpower, Spätburgunder Power. Was könnt ihr eigentlich nicht?
Grünveltliner.
Ist mal ein Anfang, absolut. Wie gefällt euch Wien? Alles in Ordnung?
Ich liebe Wien. Ich finde Wien mega, mega schön. Ich finde es eigentlich schade, dass wir jetzt eine Stunde Podcast aufnehmen müssen, weil wir lieber durch die Stadt laufen oder was Schönes essen gehen.
Zumindest zum Trinken gibt es was. Ja. In dem Fall starten wir gleich mit unserem Partner Schaumweinkontor, sponsert den heutigen Sekt, einen Sekt vom großartigen Fred Leumer. Also darf ich euch auch mal österreichischen Sekt präsentieren. Langenlois Blanc de Blanc, 2014, kühler Jahrgang, je wie in Deutschland wahrscheinlich auch. Große Reserve, finessenreich, einer der großen Sekte Österreichs, von einem der absoluten Pioniere im Sektbereich. Dann stoßen wir mal an, herzlich willkommen in Wien. Schön, euch als Gast zu haben, als Gäste zu haben. Super Struktur, oder? Da schauen wir ein.
Ja, super.
Noch ein Trocken.
Ich kenne Leumer nicht persönlich, aber natürlich die Weine, die Schaumweine. Und ja, hat eigentlich noch nie nicht performt, oder?
Ja, voll. Also ich bin auch als junges Sommelier gleich mal in Kontakt gekommen mit den Weinen und vor allem den Schaumweinen. Und so der Fred vor allem so Blanc de Blanc-mäßig und vor allem auch Blanc de Noir-mäßig auch auf die Beine stellt, ist schon sehr beeindruckend. Und tut dem österreichischen Sekt wahnsinnig gut. Ist immer schwierig, wir diskutieren aber oft über das deutsche Sektwunder. Also das heißt, wir diskutieren in Österreich vielleicht ein bisschen weniger. Aber in Österreich haben wir halt auch einfach tolle Sektvertreter.
Was ist das deutsche Sektwunder?
Das deutsche Sektwunder wird doch gepredigt gerade.
Echt?
Sehr laut, oder? Wird doch rausgeschrien. Vom VDP sogar auch.
Ich würde behaupten, ich bin in der Branche, aber ich habe es nicht mitbekommen.
Vielleicht habe ich das so definiert jetzt gerade, weil ich da eure Sekte probieren darf. Aber probieren wir heute was von euch auch noch?
Na klar.
Na klar, super. Wie würdest du den deutschen Sekt gerade im Moment beschreiben?
Ist schon im Umbruch. Also du merkst, dass da eine andere Aufmerksamkeit ist, dass auch viele Winzer anfangen, Sekt zu machen, die es vorher vielleicht nicht gemacht haben und es nicht mehr nur noch als Nebenprodukt sehen, sondern auch ernst nehmen. schon im Anbau, schon im Ausbau, über die Pressung bis hin im Keller und Flaschenlager und. Aber es ist für mich nach wie vor ein Nischenprodukt. Ich sag mal, deutscher Wein ist ja generell international gesehen ein Nischenprodukt und dann ist der Sekt nochmal eine Nische in der Nische. Und deshalb finde ich auch deutsches Sektwunder ist dann wahrscheinlich schon sehr regional.
Es ist, ja. Bubble Talk vielleicht.
Genau, ja.
Die Sommeliers verstehen schon langsam die Qualität an Sekt. Das heißt aber noch nicht, dass die Nachfrage am Gast so dermaßen da ist. Sophie, ihr habt ja euer Sektprojekt gelauncht. Ausschließlich in der Gastronomie anfangs. Erzähl uns was drüber. Wie lief das? Also es gab es ja nur in der Gastro, dann waren die Endverbraucher wieder sauer. Also es gab nichts irgendwie privat zu kaufen. Warum gibt es nur im Restaurant?
Die Idee für unser Sektgut kam ja grob 10 Tage vor der Lese. Die Nachbarn hatten uns ihre Weinberge angeboten. Der Mathieu hatte gerade Bull verlassen. Insofern entstand eher aus so einem Spaß unter Freunden die Idee, zusammen Sekt zu machen. Und deswegen haben wir 2019 dann einfach ja halt relativ kurzfristig nur das geerntet, was wir bei uns im Weingut im Keller verarbeiten konnten. Das heißt, die Mengen aus dem 19er Jahrgang, der erste Jahrgang des Sektguts ist, sind halt super klein, weil es halt nicht viel ist. Und deswegen, als dann das so in die Richtung ging, dass klar war, okay, jetzt kommen die ersten Sekte auf den Markt, hatten wir 2 so als Vorserie aus dem Jahrgang bisschen eben so produziert, dass man die ein bisschen früher trinken kann, ein bisschen früher gefüllt, mit einem bisschen offeneren Bidül vergoren und wollten die dann nicht einfach den Leuten nach Hause geben, sondern wollten die gerne an Plätze verteilen, wo die möglichst viele Leute erreichen können und wo gleichzeitig auch die Leute, die Nachfrage war ja wahnsinnig hoch, die Leute haben das mitbegleitet, waren wahnsinnig gespannt, wollten gerne probieren und wir haben einfach überlegt, wie können wir das machen, um das bestmöglich an viele Leute zu bringen und denen gleichzeitig ein bisschen begleitetes Erlebnis zu geben. Und dann haben wir gedacht, da gibt's eigentlich nichts Besseres als die Gastro. Weil wenn du von Anfang an einfach einen Sommelier hast, der den Kunde bei dem ersten Erlebnis mit einem Produkt begleitet, dann ist das was völlig anderes, als wenn die Leute zu Hause auf dem Sofa die Flasche aufmachen, die in so eine komische Sektflöte einschenken und es schmeckt nach gar nichts und sie sind unzufrieden.
Vielleicht sich noch beschwert, dass es zu trocken ist.
Ja, egal was, es ist einfach
oder
blöd.
Herb ist, ja.
Und es ist einfach das Allerschönste, was man haben kann, wenn man die Gastronomie da dabei hat, die das Produkt einfach erklären kann. Und das hat super gut funktioniert. Wir haben es im Juni 22 am selben Tag in 60 verschiedenen Gastronomien in Deutschland angefangen auszuschenken. Die haben das alle glasweise gemacht, von Bars bis Sternerestaurants. Und die Leute haben darauf unheimlich positiv reagiert, weil natürlich waren die Menschen enttäuscht, dass sie es nicht kaufen konnten. Aber am Ende haben sich ganz viele gemeldet und gesagt, so, das war das viel coolere Erlebnis. Wir haben jetzt hier ein Restaurant entdeckt. Das kannten wir gar nicht. Da sind wir nur hingefahren, um den Sekt zu trinken. Jetzt haben wir das gefunden. Das war richtig cool. Und das hat super viel Spaß gemacht.
Sehr intelligent auch, weil wenn das jeder machen würde, ging es auch nicht, aber ihr wart die Ersten quasi und habt neue Wege, ihr seid neue Wege gegangen und das ist super gut angekommen. Und
ich kann gar nicht sagen, woher die Idee kam, irgendwie, wir haben halt so darum überlegt, wie kann man das machen, wie kann man wenig Flaschen möglichst gut verteilen und dann haben wir überlegt, also es ist einfacher aus 400 Flaschen viele Gläser zu machen, als einfach nur die Flaschen zu verteilen. Und so kam die Idee des Offenausschanks und die Sommeliers, wo ich immer so vorsichtig angetastet habe, haben total positiv reagiert und haben gesagt, ja cool, haben wir Bock drauf, das zu machen. Und dann war das eine richtig lustige, coole Aktion. Und es ist wirklich total schön, dass wir so jetzt einfach auch eine Reihe von Sommeliers gewonnen haben, die uns so von Tag 1 auch einfach begleitet haben, auf dem Weg, wie wir diesen Betrieb aufgebaut haben.
So die österreichischen Sommeliers waren sehr neidisch da.
Ja, ich weiß, das war ein schwieriges Thema.
Ja, da gab es viel Disput. Ich glaube, deutsche Kollegen hatten einen Pop-up in Österreich auch noch.
Ja, und haben die Flaschen mitgebracht, ganz schwierig. Und die Deutschen, die immer in Österreich waren. Und
also, aber ist auch schön, wenn einmal der deutsche Sekt auch in Österreich besprochen wird, also zumindest in der Sommelerie erstmal. Und über die Sommelerie geht ja der Weg. Jan, wie geht's dir und wie geht's euch mit Sekthaus Raumland in der Gastronomie oder mehr Endverbraucher? Euch gibt's ja schon viel länger. Christmann und Kaufmann ist ein ganz neues Projekt. Ihr seid ja der Vorreiter gewesen, Jahrzehnte davor, wo wir 2 wahrscheinlich noch oder wir 3 sogar noch rumgetouren sind.
Ja, also ich bin bei uns nicht so sehr im Vertrieb involviert. Das macht also eigentlich hauptsächlich meine Schwägerin, die Marie-Louise. Aber ich kriegt natürlich mit, dass wir eigentlich hauptsächlich mit der Privatkundschaft gewachsen sind und auch heute noch sehr viel Privatkundschaft machen, weil einfach deutscher Sekt, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Nischenprodukt ist. Ne? Also es hat auch in Deutschland lange Zeit niemanden interessiert und da gab es dann nur ein paar Privatkunden oder ein paar viele, sonst hätten wir ja nicht unsere Flaschen verkauft bekommen, die dann Spaß an dem Produkt hatten und es auch heute noch haben. In der Gastronomie, ich kann es jetzt, wie gesagt, ich kenne keine Zahlen, kann keine Prozentsätze nennen und kann ja auch nicht wirklich sagen, mit wem wir alles zusammenarbeiten. Vieles ist ja auch untransparent, da es durch Händler läuft. Aber als Konsument, als den ich mich eigentlich sogar fast mehr sehe, muss ich sagen, man sieht eigentlich deutschen Sekt sogar in Deutschland kaum auf Weinkarten. Also ich glaube, es gibt, wenn es hochkommt, 5 Restaurants, die eine starke Sektkarte haben, weil die meisten haben dann doch immer noch den Champagner und dann eine große Champagnerkarte und vielleicht 3, 4 deutsche Sekte. Aber
mir kommt es auch ein bisschen vor in Österreich, dass der österreichische Sekt dann auch, man kennt den klassischen Brünnelmeier Rosé, der qualitativ großartig ist zum Frühstück, aber weiter hinaus oder weiter drüber muss der Sommelier dann schon arbeiten. Also das ist jetzt nicht so gang und gäbe. Wir machen es ja auch ein Ticken zu wenig vielleicht, zu sagen, hey, trink mal die Flasche Sekt.
Sag mal, je mehr jetzt sich Restaurants auch mit regionalem Einkauf, lokaler Produktion und sowas beschäftigen, desto mehr muss es einfach so sein, dass auch nicht immer nur Champagner ausgeschenkt wird in den ganzen Restaurants, sondern wenn ich ganz krass darauf achte, wo meine Produkte herkommen, dann gibt es auch nichts Logischeres, als zum Apéro einen regionalen Schaumwein auszuschenken und nicht immer einen großen Markenchampagner. Also,
absolut, wir haben das immer gepflegt, beim Oba auch. Es war immer wichtig, der Gast kommt und möchte was gezeigt bekommen. Also der Tourist möchte auch einen tollen Sekt haben oder möchte was hergezeigt werden, was hier produziert wird. Und natürlich kann in Österreich kein Champagner produziert werden.
Aber du hast es eigentlich gerade schon gesagt, wir müssen uns ja auch auf die eigenen Finger gucken. Und wie gesagt, ich sehe mich ja auch mehr als Konsument. Ich meine, klar ist mein Beruf, aber ich mache den Beruf, weil ich so sehr liebe das Produkt und weil ich einfach sehr gerne Wein und Sekt, Schaumwein trinke. Und ich trinke auch deutschen Sekt, aber hauptsächlich dann von den Kollegen, mit denen ich auch befreundet bin. Aber wenn ich jetzt irgendwie groß Schaumwein einkaufe, gucke ich selbst auch immer in die Champagne und in Champagner-Portfolios. Das ist irgendwie, das ist eigentlich doof, ne? Aber es ist so.
Also haben wir uns jetzt als Regel gegeben, dass wenn wir als Familie essen gehen, dann gucken wir, dass wir zumindest einen deutschen Wein trinken im Laufe des Abends. Weil ich denke auch oft, wir fliegen dann nach, keine Ahnung, Schweden, Norwegen, sonst was, sitzen irgendwo in Restaurants als Deutsche und trinken keinen einzigen deutschen Wein. Trinken nur Champagner, Burgund, Piemont. Was ist das denn für ein Signal? So, und deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, dass
vor allem die Italiener und die Franzosen trinken alle. Ja, auch jetzt nicht unbedingt Deutsch dann.
Nee, und deswegen ist die Franzosen würden immer einen französischen Wein trinken. Und das, uns gibt ja so viele Karten, wo es so cool, also wir waren letztes Jahr in Schweden im Franzén, da gab es einen 98er Berg Schlossberg von der Theresa Breuer. Das war sau stark. Natürlich ist immer die Versuchung groß, dann den hipsten Wein von der Loire oder aus dem Jura oder irgendwas zu trinken. Aber gerade wenn man ausgeht, ist es auch einfach mal cool zu gucken, okay, was gibt's Deutsches? Und es gibt ja so viele coole Sachen. Man muss sich einfach so ein bisschen schubsen irgendwie. Genauso wie du sagst, muss ich einfach ein bisschen schubsen, dass man es macht.
Mhm.
Ich glaube, betrifft die Österreicher genauso gleich, rauszugehen und mal zu sagen, hey, schau.
Ja, du, ich war im Oberohr und haben gesagt, was sollen wir hier aus Österreich trinken? Und zack, hast du mir eine Flasche Loire verkauft.
Na zack, da muss ich nichts können, dass ich es verkaufe. Ich wollte dir was Gutes tun. Und habe ich dir auch.
Ja, es war auch sehr
du
gut.
Du hast dich sehr gewehrt. Du hast gesagt, okay, das ist dieser tolle Chenin Blanc. Aus wo? Wagram? Oder wo? Und Burgenland, Mittelburgenland? Ja, genau, ja, den nehmen wir. Den blauen Etikett, ja, den nehmen wir. Ja, es stimmt schon, den muss man sich bei der eigenen Nase auch nehmen. Als Sommelier ist genau das Gleiche. Du, das hieß es eh, wir sitzen zusammen auf Festen und im Endeffekt wird alles bestellt, weil man halt auch alles probieren möchte und mal vieles, was man vor der eigenen Türe hat, irgendwie sich denkt, man muss alles neu probieren. Man vergisst aber gerne auch an die eigene Türe. Das da bist du nur im Ausland.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Deutscher Wein ist für uns einfach so nah und eigentlich rund um die Uhr verfügbar, dass du sagst, warum soll ich es denn jetzt trinken? Weil du trinkst ja dann eher das, was nicht immer verfügbar ist. Ne?
Glaubst du, dass es nicht immer verfügbar ist? Aber wenn wir uns doch mal ehrlich sind.
Naja, kommt drauf an. Also auch, ne, als ich angefangen habe, Wein zu trinken und halt wirklich völlige Freakshow und einfach alles entdecken wollte, bin in die Champagne gefahren, ins Burgund, an die Loire, überall hin, ja, bin ins Douro-Tal und hab Porto entdeckt und Portwein. Denkst du, ich hab da davor irgendwie mal in Deutschland Winzer besucht? Ich wollte immer nur das entdecken, was weit weg ist, weil ich dachte, ach, das, was vor der Tür ist, das kann ich ja jederzeit machen. Und dann habe ich das erst mehr oder weniger ganz zum Schluss gemacht.
Das trifft mich aber auch gerade so. Es hat dann damals ein sehr bekannter Sommelier gesagt, na schau mal, Maxi, welche österreichischen Sommeliers gehen denn nach draußen oder kenne was anderes wie Österreich.
Mhm.
Und anfangs war ich so in Österreich und die erste Weinreise, Kamptal, wow. Besonders fast von Salzburg nach Kamptal, wow. Aber eigentlich bin ich dann immer nach Deutschland viel, bin dann nach Italien, nach Frankreich. Das war super aufregend. Und habe dann irgendwie vergessen, hey, wie lässig und wie schön ist eigentlich die Wachau. Was für ein schönes Gebiet ist die Wachau eigentlich. Und wie spannend ist auch das Leitergebirge. Das ist toll auch anzusehen. Und man vergisst es dann irgendwie und denkt so, hey, schon cool, was sie da in die Flasche bringen. Da kann man schon auch stolz sein und da sollte man sich mal wieder auch mit Stolz rausgehen oder mal reingehen in die Region und sagen, hey, ich bin froh, dass ich mal wieder da bin. Das ist super spannend und genauso spannend. Ich glaube, man kann so eine Diskussion nur führen, wenn man auch ein bisschen rumkreist ist.
Ich glaube auch, wenn ich so drüber nachdenke, dass es auch eine Frage des Alters ist, ne? Also du hast ja auch dann irgendwann diese Stumm- und Drang-Phase und willst dann auch einfach weg. Du willst weg, du willst raus in die Welt und lernst eigentlich erst sehr spät deine Heimat zu schätzen und das, was du in der Umgebung hast. Und vielleicht ist dann auch einfach, ich meine, wir sind jetzt alle, wie wir sitzen, sehr jung. Vielleicht war das dann einfach so, dass man sagt, jetzt will ich halt weg. Weil, wie gesagt, vor der Haustür landest du gerade als Winzer früher oder später sowieso, ja, weil du bist ja mit ein paar Hektar gebunden.
Ich jetzt zum Glück nicht. Mit Flaschen im Privatkeller oder in unserem jetzt auch beruflichen Keller. Das heißt, ich muss auch wieder heim, ja, weil die Firma jetzt die Flaschen warten.
Ja.
Die Flaschen warten, die verkauft werden sollen. Sophie, was war, wenn wir schon über Reisen reden, was war für dich zum Beispiel so eine Reise, wo du sagst, das hat dich sehr, sehr, sehr beeinflusst oder sehr beeindruckt?
Ich war dann noch relativ jung, aber ich war zum Auslandssemester in Bordeaux. Also ich war ein halbes Jahr und ich war da für eine Ernte. Es war auch so typisch französisch chaotisch.
Wo warst du dann?
Ich war im Pomerol auf Château Mazères, so ein ganz kleiner Betrieb.
Rechtes Bordeauxufer, viel Melo.
Ja, und es war
sowas,
auch
sowas, was ihr gar nichts macht.
Nee, und es war eher ein bisschen wilder Betrieb. Also es war auch eher ein bisschen so, dass ich da mit lauter Dingen gearbeitet habe, mit denen ich zu Hause noch nie gearbeitet hatte. War aber in der Beziehung auch mal interessant. Auch
was,
so,
was zum Beispiel?
Ja, mit auch mit Chips und so Sachen während der Gärung schon. Du fühlst dich so, als wirst du so einen Sack so Holzschnitzel einfach irgendwie in so ein Teil, das ist irgendwie speziell. Aber das war schon, und da war ich dann eben ein halbes Jahr danach noch an der Uni und da haben wir eben so diese ganzen Chateaus angeguckt und überall dann nach und nach eben so Führungen gemacht, da reingeguckt und so. Und es ist schon, ist ja überhaupt nicht unsere Welt, völlig konträr zu unserer deutschen, eher kleinteiligen, sehr familiär geprägten Winzerwelt. Aber es war trotzdem total faszinierend, auch mal dieses Große und Glitzernde irgendwie zu sehen. So, da fand ich Bordeaux schon auch irgendwie cool und aber auch irgendwie so, dass man denkt, ah, so wollen wir in der Pfalz aber nicht werden eigentlich.
Ja, es ist schön, wenn du stoppst hast. Also ich glaube, es gehört immer viel dazu, Sachen auch zu sehen, die gesehen zu haben und dann auch zu wissen, so möchte ich es eigentlich auch nicht haben.
Ja, voll, voll.
Ganz wichtig. Also Jan, wie war das bei dir? Weil du kommst ja familiär nicht aus dem Weinbau.
Ja.
Was war da von den Reisen her, also wo du gesagt hast, wow, das nimmt dich immer noch mit. Oder wo du sagst, das möchte ich auch gar nicht so machen, was ich damals mitgenommen habe.
Das steht auf meiner Kappe.
Also Champagner war für dich.
Champagner, ja.
Das magst du Champagner?
Ich mag Champagner sehr gerne. Ich mag sehr gerne Schaumwein. Und Champagner hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert. Ich habe ja eine Zeit lang bei Kellers gearbeitet und Klaus-Peter Keller und Julia, die haben mich behandelt.
Weingut in Rheinhessen.
Weingut in Rheinhessen, ja, genau.
Eines der renommiertesten. Sich im Ausland auch, wenn wir schon drüber reden, über Sichtbarkeit im Ausland.
Definitiv.
Auch Champagne, in der Champagne kennen sie Kellers.
Ja.
Als Klaus-Peter Keller. So.
Ja, und ich habe da ein paar Jahre gearbeitet und Klaus-Peter Keller und Julia haben mich behandelt wie ein Sohn. Also wirklich. Und unter anderem haben sie mich halt mitgenommen, die Champagne, zu den Printemps de Champagne, was so jedes Jahr im Frühjahr, Mitte April ist. Eine große Messe und da gibt es halt verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Gruppierungen, wo du dann halt sehr viel Champagner probieren kannst. Und zum einen war es sehr großzügig, weil Kellers mir überall Karten besorgt haben, mir das Hotel bezahlt haben und wir waren immer gut essen. Und in der Champagne gut essen zu gehen, ist wirklich sauschwer, weil ich glaube, nirgendwo in Frankreich kannst du so schlecht essen wie in der Champagne.
Unfassbar.
Das ist wirklich unfassbar.
Dann hörst du die Empfehlung an der Kinder Burger essen. Ja, ist das dein Ernst jetzt? Das ist der Top-Tipp.
Geh ja, Sacre Burger. Das ist der einzige Platz, wo du...
Ich gehe ins Blue Pot und werde jedes Mal wieder aufs Neue vom Essen enttäuscht.
Ja, das ist Wahnsinn.
Aber ich gehe mal hin und sage so...
Vielleicht geht's
Papa,
diesmal.
Das wird katastrophal. Was machen wir hier? Die Weinkarte ist gut. Wir trinken gemütlich eine Flasche. Ketchup, Mayo, Pommes.
Ja.
Es funktioniert dann irgendwie schon, aber es ist absolut eigentlich ein Desaster.
Mhm. Und was für mich der prägende Faktor war, war einfach, wann kommst du dazu, so viel Champagner kurz aufeinander zu verkosten? Sorry, wenn du das, was du dort an einem Wochenende probieren kannst, trinken wollen würdest, müsst du ja eine Eigentumswohnung versaufen. Es einfach echt ein teures Produkt ist. Und ich hatte dann auch so einen Aha-Moment, da waren wir bei Très d'Union, das ist eine sehr elitäre Veranstaltung, wo dann Jacques Solos, Jacques Saint und Lamont-Devenier und halt so
die renommiertesten sind der Wiener Champagner-Szene und gefragtesten Champagner.
Genau, und am besten gefallen haben mir, also es ist schon ein paar Jahre her, der 2008er Jacques Saint und der 2008er Jacques Solos. Was ja stilistisch wirklich komplett auseinandergeht. Das eine ist Oxy und breit und wild und das andere, Jacques Saint, ist dann ganz pur und straight. Aber das war dann einfach sowas, da habe ich gesagt, mir geht es gerade schon um die Stilistik so, und das hat mich irgendwie emotional berührt, ne? Und das hat mich auch irgendwie körperlich wie aufgepusht, so. Es war sehr uplifting.
Aus dem Grund, weil dich beide Stile so fasziniert haben und du beides ja magst. Das heißt nicht, du magst nur das eine oder das andere, genau. Sondern ja. Du siehst, es gibt mehrere Wege,
genau,
die zum Ziel führen.
Jeder macht's anders und jeder macht's richtig. Und das ist ein Moment, der hat sich bei mir sehr ins Gedächtnis eingebrannt. Deshalb bleibt die Champagne auch immer eine Weinreise, die ich nicht vergessen werde.
Das klingt doch sehr beeindruckend und super Erfahrung auch, die natürlich verständlich dann sehr berührt und mitnimmt. Mhm. Von der Champagne machen wir jetzt einen kompletten Cut, nämlich, weil wir könnten jetzt ja Blanc de Blanc machen, Blanc Noir, Cuvée. Nein, wir probieren jetzt Riesling-Sekt.
Geil.
Riesling-Sekt. Geil hat eigentlich selten jemand gesagt, wie du auch nicht.
Nee, ich finde es richtig stark. Ich finde es auch super.
Weil Riesling-Sekt in meisten Fällen ja nicht geil ist. Oder zu geil, weil es eben die Frucht zu viel durchkickt, so sehe ich oft. Sophie, du hast mitgebracht, die 103er Cuvée dürfen wir verkosten von euch. Ist reinsortiger Riesling. 103, was hat's auf sich? Was hat euer Sektprojekt auf sich?
Also das Sektprojekt ist inzwischen ein Sektgut geworden. Nach 5 Jahren liegen da 400.000 Flaschen Sekt im Keller. Also der Keller ist langsam voll. Es hat auch viel Druck, wenn man die Flasche so ein bisschen schüttelt, bevor man die aufmacht.
Sorry, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht aus dem Konzept gebracht.
Doch, komplett.
Es ist noch was drin in der Flasche, keine Sorge. 103 Riesling-Sekt. Oh, endlich mal ein sexy Riesling-Sekt. Kannst du reinkrochen, Jan?
Super.
Ja, sehr gut.
Super.
Das ist doch die Fruchtigkeit, aber es hat irgendwie so einen sexy Hefetouch dabei. So eine ganz leichte Reduktion, würde ich sogar sagen.
Ja, ist super. Wir hatten vor Riesling viel Respekt, weil wir ehrlicherweise, wir haben ja da den Betrieb unserer Nachbarn übernommen als Grundlage für das Sektgut. Das war ungefähr hälftig mit Riesling und hälftig mit Burgundersorten bepflanzt, der Betrieb. Insofern war völlig klar, wir müssen uns mit Riesling irgendwie auseinandersetzen. Und gerade Papa und ich hatten vor Riesling wirklich Respekt, weil es ehrlicherweise halt in Deutschland einfach noch nicht so wahnsinnig viel Riesling-Sekt bisher gibt, der einen so richtig wahnsinnig begeistert hat. Und
ernstzunehmender Riesling-Sekt, ja.
Ja, es gibt's einfach nicht so viel. Haben sich ja auch viele gar nicht so mit beschäftigt, sondern sich sehr viel auf die Burgundersorten konzentriert. Und deswegen hatten wir davor Angst und dachten eigentlich auch eher, das wird schwierig, das müssen wir gucken, dass wir das nach und nach so ein bisschen reduzieren. Und der Mathieu kam ja von Bollinger nach Deutschland 2013 und hat dann bei Buhl-Sekt gemacht und hat da ja schon mit Riesling gearbeitet. Und hat immer gesagt, nee, wartet mal ab, das mit Riesling, das ist spannend. Und wir haben gesagt,
Hat Buhl Riesling-Sekt gemacht?
Ja. Ich meine, im Endeffekt, der Mathieu ist bei Buhl nach 6 Jahren gegangen. Das ist jetzt, wo wir 5 Jahre zusammenarbeiten, man merkt, wie am Anfang dieser Betrieb noch ist. Da reflektiert man auch erstmal, wie am Anfang die Sektproduktion bei Buhl eigentlich auch noch war, als der Mathieu da gegangen ist.
Mathieu, wir sprechen jetzt über Mathieu. Mathieu Kaufmann, was macht Mathieu Kaufmann? Wer ist Mathieu Kaufmann?
Der Mathieu ist der eben Kaufmann zu uns Christmanns, der mit uns das Sektgut gegründet hat. Der Mathieu war 10 Jahre lang der Chefkellermeister von Bollinger. Und,
wie der Österreicher sagt, Bollinger.
Bollinger, ja.
Der Deutsche auch.
Wir böllern ein bisschen Bollinger.
Und ist eigentlich Elsässer und kam damals von Bollinger zu Buhl. Das war eine richtige Sensation eigentlich in Deutschland, dass eben der Champagner-Kellermeister nach Deutschland kommt, um da Schaumwein zu machen. War ein Riesending. War auch unheimlich gut für einen deutschen Sekt eigentlich so diese Legitimierung irgendwie auch zu kriegen, dass jetzt der Franzose daherkommt und was macht und das ernstzunehmend ist. Und das hat ganz viel Glaubwürdigkeit auch nochmal da reingebracht. Und der Mathieu war dann eben eine ganze Zeit bei Buhl und ist dann im Sommer 19 da weggegangen, genau in dem Moment, in dem wir eben Weinberge zur Verfügung hatten. Und dann hat mein Vater gesagt, hier Mathieu, du hast doch jetzt nichts zu tun, wir haben hier irgendwie Feld, wollen wir nicht was machen? Und dann hat Mathieu gesagt, oh, machen wir vielleicht Sekt. Und dann haben wir halt angefangen, Sekt zu machen zusammen.
Hoppla.
Finde ich übrigens sehr gut, dass ihr das macht.
Ja, wir finden es auch
gut. Also ich glaube, es ist auch, aus Österreich betrachtet, hat es eine wahnsinnige Aufmerksamkeit auch.
Auch der Mathieu, dass er da von Bollinger echt nach Deutschland gekommen ist.
Nein, das war so dann der Geheimtipp. Wir sind irgendwie dann in die Homesäule rumgelaufen, so mit von Buhl.
Ja.
Wurde schon sehr angenommen, das wurde ja schon rausgeballert. Also es ist ja so ein, weil du sagst vorher ganz kurz mal, deutscher Sekt wird so wenig ernst genommen. Ich glaube, das ist bis jetzt aber in einer gewissen Preisklasse. Geht es immer gut. Also ich glaube, österreichische Sommeliers arbeiten gern mit sowas, wenn es in einer Preis-Leistungsklasse ist, die gut funktioniert.
Ich glaube, es kommt halt darauf an, ob man das Selbstbewusstsein hat, das auszustrahlen, ob das wirklich gut ist. Und Preis ist am Ende auch ganz viel, was denke ich, was wert ist einfach. Und das zeigt, was ich glaube, wie gut das ist am Ende. Und deswegen ist auch am Ende der Preis immer was dem Kunde auch signalisiert, das ist jetzt was Besonderes. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Sachen einen gewissen Preis haben, das mit dem Sekt genauso. Ich muss ausstrahlen, dass ich glaube, dass es was Wertvolles und was Besonderes ist. Und wie soll der Kunde sonst verstehen, dass es was Besonderes ist? Ich kann nicht sagen, hier der Wein, der kostet nur 5 €, der ist aber super gut, da musst du selber drauf kommen, weil ich glaube eigentlich nicht, dass der so gut ist, deswegen kostet er nur 5 €.
Der ist Weltklasse. Und kostet 5 €.
Ja,
so. Weltklasse. Sekt, ja genau. Weltklasse.
Aber ich muss gerade auch nochmal sagen, also ich finde es, wie gesagt, schon sehr cool, dass ihr Sekt macht, weil ich sag, der deutsche Sekt, der kommt nur voran, wenn wir mehr Sekt produzieren und auch wenn sich Leute wirklich darauf fokussieren. Und ich find's nochmal cooler, dass ihr euch auch den Riesling annehmt, weil ich habe auch sehr viel Respekt vor dem Riesling. Wir haben ja auch ein bisschen Riesling-Sekt. Wir wollen ihn tatsächlich zukünftig ganz...
Wollt ihr weglassen?
Ganz weglassen,
ich
ja.
Ich habe mich verliebt in den Raummann-Sekt. Ja. Riesling-Sekt speziell sogar.
Ja, wir haben auch beim Riesling mittlerweile den Dreh raus und darauf will ich eigentlich kommen. Der Riesling ist beim Sekt extrem anspruchsvoll, weil wenn der zu viel Sonne abbekommt und goldgelb wird, dann wird er zu fruchtig, dann wird er auch schnell gerbig. Das heißt, du musst ihn eigentlich im Schatten wachsen lassen und dann tendiert er zu Botrytis. Es ist wirklich ein Krampf. Und deshalb finde ich es sau cool, dass ihr es macht.
Dass ihr euch dem Krampf annehmt.
Ja, finde ich schon echt krass.
Ich meine, wir sind ja jetzt als Familienweingut, Riesling ist unsere Identität, das ist einfach unser Leben, das ist unsere Sorte, damit sind wir groß geworden. Und dementsprechend war das natürlich die Diskussion, irgendwie wir haben Angst vor Riesling auch stilistisch als Sekt, weil es oft einfach sauer und fruchtig ist und das auch ja das Klischee ist, mit dem man da immer konfrontiert ist. Aber Mathieu hat direkt gesagt, nee, Riesling hier, ich glaube, das ist gut, das hat viel Säure, das hat viel Struktur, das hat viel Salzigkeit, wenn man das richtig macht, das ist richtig gut. Und für uns ist am Ende auch ganz viel einfach der Ausbau, wenn ich das mit Reinzuchthefe kalt im Stahltank vergäre, dann ist logisch, dass das ein sehr fruchtiger Riesling-Sekt wird. Aber bei uns gären die Sachen eben im kompletten Trub, in Holzfässern, die gären sehr warm, das geht alles spontan. Die machen spontan BSA, die kriegen überhaupt keinen Schwefel, liegen lange im Fass, die kriegen auch nach dem Degorgement kein Schwefel, kein Zucker. Also wir lassen das so alles sehr
so hat
puristisch.
Hat der Sekt direkt Schwefel gesehen?
Nee.
Nicht Schwefel gesehen?
Nee, hat kein Schwefel, kein Zucker.
Nee.
Und du brauchst es auch nicht. So. Und du kriegst halt damit den Riesling aus dieser kitschigen Fruchtigkeit raus. Und das wird einfach würzig und salzig und spannend. Und so macht es plötzlich total viel Spaß.
Hast du eigentlich vom Sekt was zum Weinmachen noch mitgenommen? Wo du sagst, hey, irgendwie mit dem Riesling zu arbeiten beim Sekt, hat irgendwie dann auch einen Entscheidungsfaktor dann gehabt beim Wein.
Was wir mitgenommen haben, was wir beim Wein jetzt manchmal machen, ist, dass wir vom Sekt ja gelernt haben, dass wir immer die Pressfraktion abtrennen am Ende, weil eben halt die Bitterstoffe rauskommen, aber halt auch der pH so hoch geht. Und das machen wir mittlerweile in sehr warmen Jahren auch beim Wein. Dass wir quasi beim Riesling in einem warmen, säurearmen Jahr, wir sind ja auch die Pfalz, warm und von der Sonne verwöhnt, dass wir in einem warmen Jahr dann auch die, wenn wir den Riesling keltern, wir den letzten Teil der Pressung eher in den Gutswein reinkeltern, statt für den Lagenwein zu benutzen, um einfach so die Frische und die Eleganz zu behalten.
Ja.
Das funktioniert super gut.
Lieber Jan, wie ist es bei dir? Sekt aus Raumland, Wongamat, Weine. Wie gehst du mit den Burgunderrebsorten anders komplett um oder nimmst du auch Sachen gegenseitig mit, wo du sagst, beim Stillwein profitiere ich von Sachen beim Sekt oder andersrum auch, wo du sagst, hey, ich gehe so einen anderen Weg?
Ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mir da auch noch nie wirklich intensiv Gedanken drüber gemacht, aber gerade als du dich so viel gefragt hast, habe ich mir gedacht, unbedingt habe ich da was mitgenommen. Und zwar habe ich immer gelernt, für Wein müssen Reben ein bisschen leiden. Ne? Die brauchen ein bisschen Stress, dann kriegst du mehr Dichte, mehr Textur, ein bisschen
Druck.
Einfach mehr Druck.
Ja.
wie ich dann eben in eine Sektfamilie eingeheiratet habe, damit konfrontiert war, Sekt anzubauen, war mir das Technische klar. Ne? Also du brauchst einfach viel mehr Ertrag, weil du die Ertragsreduktion im Keller hast. Also du hast nicht niedrigen Ertrag für Konzentration, sondern einen hohen Ertrag und presst dann nur 50%, um dann halt Filigranität zu haben. Ich vergleiche das gerne mit einer Tomate. Wenn du eine frische Tomate presst, ist der erste Saft klar, er ist sauer, er ist ganz, ganz fein. Und je mehr ich presse, dann kommt irgendwann der rote Saft, der auch gerbig ist und halt Druck hat. Aber ich will eben beim Sekt nur diesen ersten Saft. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht das Doppelte ernte im Weinberg, habe ich am Ende vom Saft genauso viel wie bei der Weinproduktion. Und was ich von dort mitgenommen habe, dementsprechend sind unsere Weinberge im Sekt richtig dunkelgrün, fast gemästet. Ja, also sie sind einfach sauglücklich und klingen wie so einen kleinen Lipidfilm auf den Blättern. Also ich glaube auch da ist jetzt nur eine Theorie, aber das, wenn die Rebe überversorgt ist, dass die auch Fette bildet, wie wir Menschen auch. Und das habe ich auch für meine Rotweine übernommen, weil mein Gefühl mir sagt, wenn die Rebe glücklich ist und entspannt ist, dann kommt da auch entspannte Weine raus.
Erpresst du auch beim Rotwein weniger?
Nee, tue ich nicht. Ich habe beim Rotwein weniger Ertrag durch die Klone und weil ich Doppeltriebe entferne und auch Trauben halbier. Aber ich will, dass die Reben richtig im Saft stehen, richtig dunkelgrün sind, richtig Power
das,
haben.
Das, was da ist, muss. Ja.
Wenn wir es jetzt wieder mit Essen vergleichen, es ist ja auch bei einem Fleisch so, das Fleisch von einer glücklichen Kuh, die vielleicht glücklich beim Grasen geschossen wurde, ja, jetzt mal im Idealbild, das macht ja auch dich entspannt. Das ist ja einfach viel relaxteres Fleisch als das, was dann beim Schlachter ist. Es ist ja nur Stress. Und das habe ich halt mitgenommen, dass ich sage, meine Reben sollen super entspannt sein, super happy sein. Und das,
du bist mit dem Resultat super zufrieden und
ja.
Es bestätigt und sich bei den Weinen auch.
Ja.
Weil was ich finde, also was ist, was wir zum Beispiel auch in die andere Richtung mitgenommen haben, ist, dass man lernt an der Uni ja immer so ein bisschen, bei Sekt ist quasi der Boden nicht ganz so wichtig und kann eben super hoch im Ertrag sein,
wo
das kann auch
das?
Irgendwo wachsen.
Auf der Uni, auf der Weinuni?
So ein bisschen, das ist immer so, finde ich, die Legende beim Sekt, für Wein brauchst du jetzt so einen sehr guten Weinberg und Sekt, das kannst du auch an anderen Stellen machen.
Das und geht das, immer.
Ja, aber das was, also ich würde sagen, Sekt verzeiht ein bisschen mehr und Sekt vertuscht ein bisschen mehr, wenn es kein guter Weinberg ist. Aber am Ende ist es natürlich so, dass ich in einem sehr guten Weinberg einen sehr viel besseren Sekt machen kann. Mhm. Also von alten Reben, von einem spannenden Boden wird ja völlig selbstverständlich auch mein Sekt strukturierter, spannender, salziger, interessanter.
Wenn du dann arbeitest ohne Zucker, du hast einen Staubtrocken im Endeffekt und hast auch nichts zu verstecken.
Nee, und ich will ja auch aus dem Boden raus, will ich ja eine Einzigartigkeit und ein Terroir und eine Spannung. Und deswegen ist es so, dass wir in dem Sektgut, das ist eben das, was ja bei Raumlands schon immer so ist, was für uns jetzt neu ist mit eben eigenen Weinbergen nur für Sekt. Sonst ist ja in Deutschland ganz oft so, dass man so aus den Randweinbergen nebenher ein bisschen Sekt zum Stillwein macht. Und wenn du jetzt mal in diese Perspektive denkst, dass du eigene Weinberge hast, die nur für Sekt sind, man aus so guten Lagen jetzt Sekt macht, aus denen man normalerweise Wein machen würde, wenn man jetzt ein normaler Betrieb wäre, weil man Sekt auch ohne Lage vermarkten kann, merkt man erstmal, was das für einen qualitativen Unterschied bringt, wenn man plötzlich in Toplagen Sekt macht. Also jetzt hier in dem Sektgut, das sind fast alles erste und große Lagen. Das sind alte Reben, das sind auch gar nicht wirklich hohe Erträge, das sind kleine Beeren, die haben natürlich viel mehr Geschmack, die haben viel mehr Struktur und dadurch wird der Sekt auch viel spannender, als wenn ich irgendwo in der Ebene Richtung Autobahn von einem nichtssagenden Boden mit einem riesig hohen Ertrag einfach meine Trauben ernte, dann kann ich natürlich einen trinkbaren Sekt machen, aber so richtig spannend und cool wird der einfach nicht.
Eigentlich was logisch ist, was im Endeffekt logisch ist.
Ja, natürlich ist es logisch.
Es ist komplett logisch, es ist plausibel
logisch.
Erklärt, aber es wurde einfach dann immer auch so gelehrt, als wäre es komplett egal, weil Sekt läuft auch nur nebenbei her. Wer hat sich denn wirklich mit Sekt, es ist ja in Österreich auch ein großes Thema, wer beschäftigt sich denn wirklich mit Sekt?
Du kannst halt bei Sekt kannst du halt natürlich technisch sehr viel verlieren, weil wenn du es technisch schlecht machst, dann kannst du es sehr schnell ruinieren. Und du kannst im Prinzip, wenn du halt die Trauben einfach zu grob verarbeitest, wenn die zu reif sind, du Bitterstoffe am Ende drin hast, zu wenig Säure hast.
Ist auch wahnsinnig wichtig.
Der Lesezeitpunkt und die Verarbeitung, das ist was wir von Mathieu halt ganz krass lernen mussten, ist, dass die Verarbeitung, wie wir Wein machen und wie wir Sekt verarbeiten, eine völlig andere ist. Weil wir lesen jetzt in kleine Kisten, wir versuchen die
Was
Trauben.
Was heißt bei euch kleine Kisten?
8 Kilo. Also es ist wie ein DIN A4-Blatt, kann man sich das vorstellen. Also es ist mir war es wichtig, dass auch ich die Kiste heben kann. Ich wollte nicht so ein Riesending, wo immer dann vier Männer kommen müssen und das Ding
heben
müssen.
Das ist der Grund, warum es so klein sind.
Ja, nee, so. Das ist auch gut für die Trauben.
Wir lesen in 15-Kilo-Kisten, wollte ich nur mal sagen.
Wenn ihr wollt, dass ich heute mitarbeite, dann brauchen wir kleinere Kisten. Ja. Na okay, dann ändern wir das halt. Ja. Nein, es ist schon qualitativ auch.
Das ist einfach qualitativ gut, in die kleinen Kisten zu lesen. Es ist einfach ganz wichtig, dass man die Trauben, wenn die kommen, dass man die so schnell wie es geht verarbeitet, man die sehr schnell, aber gleichzeitig auch schonend in die Presse gibt, dass sie einfach wenig Kontakt zu den Schalen, den Kernen, den Stielen haben, dass man es möglichst sanft dann presst. Und im Wein ist es ja so, da mögen wir ja Truben, da mögen wir ja ein gewisses Tannin. Das gibt den Wein ja auch einfach Spannung. Mhm. Und beim Sekt ist das einfach völlig anders. Und so kann man beim Sekt ganz viel kaputt machen. Und deswegen kann man auch über eben ja auch diese hefigen Aromen, die der Sekt während der Flaschengärung und der Reife dann bildet, kann man auch besser verschleiern, ob das jetzt von einem spannenden Boden kommt oder nicht. Aber am Ende ist so ein richtig, richtig großer Sekt, kommt auch nur aus einem geilen Weinberg.
Schön, dass du es ansprichst, aus großer Lage, es steht nur großer Sekt aus großer Lage. Hast du das in der Champagne auch so kennengelernt, Jan?
Nee, in der Champagne ist ja auch noch gar nicht so lange Thema, dieses Le Di. Aber wir haben zum Beispiel einen Weinberg, das Hohensülzner Kirchenstück. Und der Oliver Spanier, der wird mich dafür hassen, dass ich das jetzt sage. Aber Hohensülzen, der Name, der kommt von Hoher Sumpf, das war früher Moorgebiet. Ne? Also das heißt, das ist genau das, was wir für Sekt brauchen. Das ist unheimlich mächtig, da hängt viel Ertrag drin. Und gleichzeitig sind die Kirchenstücke ja historisch bedingt immer die besten Lagen, weil die Kirche immer die besten Weinberge hatten. Das heißt, und die besten Lagen waren immer Südhänge, die waren warm, wir haben dann Sandboden. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr warme Lage, die aber viel Ertrag bringt. Und dementsprechend haben wir ein Kirchenstück, was wir auch als Einzellage, als Schaumwein rausbringen. Ein Schaumwein, der eine wahnsinnige Opulenz hat von der Nase, vom Gaumen, viel, viel Druck. Aber durch diesen hohen Ertrag dann trotzdem eine Leichtigkeit. Also es verliert nicht an Trinkfluss. Und wie du Sophie sagst, also einfach ein großer Schaumwein braucht auch eine große Lage und Terroir ist definitiv schmeckbar im Schaumwein. Leider habe ich kein Kirchenstück dabei.
Ich
habe gerade nicht wenig Geschichte. Und auch kein
Spätburgunder. Alle fluchen schon mal, schenkt da hinein. Sucht da das Kirchenstück am Etikett.
Sondern ich habe ein 2013er Chardonnay dabei. Wir sind ja bei Raumlands bekannt für ein langes Hefelager. In der Basis haben wir eigentlich mindestens 3 Jahre, eher 5 Jahre Hefelager. Oben raus dann 7, 8 Jahre Hefelager. Und in der Grand Reserve dann über 10 Jahre Hefelager. Und der 13er Chardonnay. Wir haben das Lagenthema irgendwie nie so richtig kommuniziert. Wir wollen es jetzt in Zukunft mehr machen. Kommt zum Großteil aus dem Dalsheimer Bürgel. Und 13 war ein bisschen wärmeres Jahr, deshalb merkt man auch hier die Opulenz. Aber es ist für mich einer meiner Lieblingsschaumweine von uns, weil der auch so was Wildes, Rassiges hat.
Ich finde es total cool. Also es ist total würzig, salzig und hat so dieses ganz bisschen wirklich halt so wilde, individuelle in der Nase. Das ist schön.
So ein Nerv immer. Ja. So einen dicken Nerv einfach, den du oft brauchst und du suchst, wenn du viel verkostest oder gerne trinkst. Also nicht einfach so.
Ist auch jetzt eine gute Reihenfolge, weil jetzt so unser Riesling ja doch ein bisschen straffer ist und halt auch noch deutlich jünger. Und dann jetzt so der Sprung zu ein bisschen mehr Kraft und so.
Davor noch das Leumer-Sekt. Perfekt. Auch wir sind die Blonde Blanc gestartet. Aber ein bisschen andere Stilistik. Was hat das Restzucker? So, wir sind jetzt Staubtrocken gestartet, haben jetzt ein bisschen mehr. Wie du sagst, mehr.
Das hatte maximal 3 Gramm Dosage. Also bei uns ist eigentlich alles extra Brüt.
Aber es steht Brüt
drauf. Wir schreiben Brüt drauf, damit die Leute nicht wegrennen, bevor sie es probiert haben.
Aber sieht man auch so? Frage ich mich?
Ich glaube,
die Leute haben Angst davor.
Es ist
gut,
schon
bei uns steht ja Brüt Natur überall drauf. Das mögen die Leute eigentlich als Ausdruck. So Natur klingt ja auch immer natürlich und so. Das ist sowieso ein Top-Thema.
Ist doch gar kein Schwefel, aber kann mir da jetzt was passieren? Die klassische Frage.
Nur wenn man es schüttelt vorm Aufmachen, so wie du gerade.
Und den Korken auch in der Hand hält, weil sonst fliegt er vielleicht.
Aber Dosage gibt es ja auch oft, um Textur vorzutäuschen. Ne? So ein bisschen süß macht es auch immer ein bisschen dicker und molliger. Aber mit dem langen Hefelager, wir haben jetzt einen 13er Jahrgang degustiert im April 22, also vor 2 Jahren. Ja, das hat einfach vom langen Hefelager schon Texturen, dann brauchst du gar keine Süße.
Versteckt nicht Zucker eigentlich auch immer gerne was. Also du kannst
ja
gerne
mit
Zucker
auch,
kannst du halt
der
auch
Zucker
Fehler
kaschiert machen. Halt einfach so ein bisschen.
Natürlich. Ja. Du kannst halt nicht ohne Zucker arbeiten und Fehler machen, die erlauben. Mhm. Weil sonst das zeigt sein Vorlauf, vor allem mit Perlage, oder?
Nee, das verbindet ja am Ende alle Produkte. Ist einfach so, du brauchst perfekte Trauben, brauchst perfekte Weinbergsarbeit, sonst kannst du das, was wir jetzt alle machen, egal ob wir über Rotwein reden oder über Sekt reden, das kannst du alles vergessen, wenn du dir nicht wirklich das Bein rausreißt im Weinberg für eine perfekte Traube am Ende.
Fast wie im Service.
Ja.
Wenn du nicht fast ein Bein rausreißt, ist der Gast enttäuscht.
Es ist ein sehr schöner Cut zu meinem Schwiegervater oder meinen Schwiegereltern, Volker und Heide Rose, die ja Raumland gegründet haben, 1984, und wir sind jetzt die zweite Generation. Wir trinken 2013er Chardonnay, das heißt, zu der Zeit war ich 16, da war ich nicht involviert, da war ich auch noch nicht verheiratet. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich ein großer Weinliebhaber schon immer bin und halt auch Champagner. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gedacht, es ist super, es ist eine Winzerin, sie hat einen Betrieb daraus, aber sie macht Sekt.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
In Südafrika. Das ist eine ganz verrückte, lange Geschichte, die werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Ja.
Hey, okay. Versuch's kurz.
Okay, ich mach's kurz.
In drei Sätzen.
In drei Sätzen.
In drei Sätzen. Du kommst eigentlich nicht aus dem Weinbau, aber ich hast deine Frau.
Ich mach's lange. 96 geboren.
Sehr gut.
Nee, ich habe ja in Flörsheim-Dalsheim beim Weingut Keller, wie schon gesagt, gearbeitet. Und Raumland ist auch in Flörsheim-Dalsheim, 400 Meter die Straße hoch. Und wir haben uns wirklich nie getroffen. Wir kannten uns nicht, die Katharina und ich. Und bevor ich nach Geisenheim ins Studium bin, habe ich gesagt, ich will noch mal ein bisschen Frage, raus.
Wie lange warst du bei die Kellers?
Ich glaube, 2 oder 3 Jahre.
2 oder 3 Jahre. Mhm. Und da hast du sie nicht gekannt. Also
ich habe sie nicht kennengelernt. Und ich habe dort gewohnt, ne? Und dann habe ich gesagt, gut, bevor ich studieren gehe, haben Felix und ich gesagt, wir haben ja auch eine WG gehabt in Geisenheim. Also Felix Keller ist der Sohn von Klaus-Peter und Julia Keller. Und da wollten wir beide nochmal nach Südafrika. Und dann stand es irgendwann fest, ich gehe nach Bud River zu Kristallum, auch ein sehr guter Winzer, kann ich allen empfehlen. Und dann hat der Klaus-Peter zu mir gesagt, Bud River, da ist die Katharina Raumland auch. Und dann haben wir eigentlich immer noch keinen Kontakt gesucht. Erst als ich dann dort war, hat die Katharina mir geschrieben, hey, hab gehört, du bist auch da. Und dann haben wir wirklich 10 Minuten zu Fuß voneinander entfernt gewohnt, haben uns kennengelernt. Am Ende haben wir 2 Wochen vor Ende des Praktikums gesagt, tschö, wir brennen jetzt durch und sind die West Coast hoch und runter gefahren.
Wirklich?
Ja, ja, total verrückt.
Wir haben quasi einen Cut gemacht, ja, vor dem Ende des Praktikums, ja, gesagt, hey, komm, wir nutzen die Zeit besser.
Ja, und sind als Paar zurückgekommen. Wie auch immer, was ich eigentlich sagen wollte, meine Schwiegereltern 2013 schon Schaumwein produziert haben, der uns heute super schmeckt, ne? Und ich kam halt damals zu Raumland, ehrlich gesagt, rückblickend ein bisschen arrogant und hochnäsig, so als Weinliebhaber, und habe echt gesagt so, ey, wir haben Champagner, wer braucht deutschen Sekt?
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja.
Und dann habe ich halt die Familie kennengelernt und die Produkte. Ich habe mich vorher nie damit beschäftigt. Ich habe es nie probiert. Das hat mich einfach nicht interessiert. Ne? Dann habe ich es kennengelernt und jetzt trinke ich es auch heute und sage, ey, das ist ganz großer Stoff. Und die Heiderosen der Volker, die wussten ganz genau, was sie machen. Also bin auch sehr geehrt, weil der 2010er Chardonnay von uns, der hat jetzt letztes Jahr von Robert Parker 98 Punkte plus bekommen. Das ist auf einem Level mit Krug, mit Grand Siècle, also mit Röder Kristall, mit den ganz großen Champagner-Cuvées.
Ganz großen Cuvées, ja.
Ja, und
den man kennt und schätzt.
Ja, genau. Und da muss ich halt einfach sagen, da haben meine Schwiegereltern schon ganz genau gewusst, was die machen. Und bin da jetzt auch echt, echt stolz, Teil davon zu sein.
Ab wann können wir deine Sekte erwarten, Jan? Oder wo du dann mehr auch oder noch mehr Eingriff in das Ganze haben durftest?
Meine Frau und ich, also ich mache die Weinberge, Kathi macht den Keller, meine Schwägerin, die Marie-Louise, die macht mit mir die Lese, also ist dann bei der Traumlese ganz viel dabei und auch im Keller dabei, was sonst eher...
Ihr Mann ist nicht im Weingut.
Macht sonst eher Marketing. Marie-Louise ist 2018 eingestiegen und Katharina und ich sind 2019, aber erst so richtig 2020 eingestiegen.
Gute Zeit in Rheinhessen.
Ja, und...
War ein tolles Event, glaube ich.
Ja. Und... Ja, ich denke, wir haben dann nochmal an den kleinen Stellschrauben gedreht. Es ist auch einfach so, vorher haben es ja meine Schwiegereltern zu zweit gemacht. Jetzt haben wir mehr Leute, können einen anderen Fokus setzen. Deshalb denke ich auch, dass das nochmal ganz spannend wird, dann zu probieren, was wir gemacht haben.
Ich muss kurz mal zwischenfragen. Du hast vorher gesagt, euer Hauptkerngeschäft ist sicher der Endverbraucher. Ihr fokussiert euch sehr auf die Gastro. Jetzt habe ich das Thema, dass ich mehr Anfragen, mir vorkommen mehr Leute in der Gastronomie fragen mehr nach Raumland und mehr Privatkunden fragen mehr nach Christmann. Wie geht es dir das gastronomisch eigentlich ganz an, dass eure Sekte oder mehr in der Gastro sind? Oder hast du da Idee oder glaubst du, mit weiter qualitativ arbeiten kommt man eh nicht drum um euch?
Boah, ich mache mir jetzt ganz viele Feinde. Also ich bin, wie gesagt, nicht viel im Vertrieb involviert, aber wir gehen das Thema Gastro gar nicht aktiv an, weil die meisten Gastronomen eine sehr schlechte Zahlungsmoral haben. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf oder wir haben keinen Bock drauf. Das heißt, was in der Gastro ist, läuft eigentlich über die Händler. Wir beliefern nur ganz wenige Gastronomen direkt.
Ja. Wir beliefern die auch nicht direkt, sondern machen das ganz viel mit Partnern, aber merken einfach, dass es halt unheimlich spannend ist, einfach gerade so mit den Sommeliers, also wir haben jetzt auch das Glück, dass in Deutschland wir halt in Neustadt ja relativ viele Veranstaltungen haben, wo wir ganz viel eigentlich halt Sommeliers in der Gegend haben und wir merken einfach, wie spannend das ist, wenn man jetzt so wie wir eben was Neues aufbaut, sich da neu positioniert, auch selber ja noch gar nicht so richtig weiß, wo das hingeht, ist das für uns unheimlich wichtig, da einfach immer wieder so diese Resonanz zu kriegen. Wie kommt das an? Wie läuft das? Was fragen die Leute? Was beschäftigt die Menschen? Und das immer wieder zurückgespiegelt zu kriegen. Und dafür haben wir die Gastronomie total gerne, weil es für uns immer total spannend ist, wenn wir jetzt eben was Neues machen, das rausbringen, verkosten das im Prinzip mit Sommeliers, die uns als Weingut lange begleiten, die oft den Mathieu schon sehr lange begleiten, die sich in Deutschland wahnsinnig gut auskennen. Und das sind für uns mit eigentlich die wertvollsten Gespräche, in die man da eintaucht, weil man eine Gruppe von Menschen hat, die wahnsinnig viel Verständnis für das Produkt haben, die aber gleichzeitig halt einen völlig anderen Blick haben. Also wir haben zum Beispiel eine Probe und Mittagessen gemacht in München und haben darüber diskutiert, wie groß darf ein Sortiment sein? So, also unser Hauptziel in dem Sektgut sind ja Lagensekte. Wir sind im Moment noch bei den Cuvées, weil die Lagensekte noch auf der Hefe liegen, einfach weil die länger brauchen. Das heißt, wir reden über Terroir und wir denken über Terroir nach, aber es gibt das noch gar nicht eigentlich. Und wir haben da im Moment 7 verschiedene Lagensekte im Keller liegen und haben darüber diskutiert, wann ist ein Sortiment zu groß, wie kompliziert darf es sein, wie einfach muss es sein. Und das war für uns total spannend, das mit verschiedenen Top-Soms einfach zu diskutieren. Und am Ende haben wir so das Feedback mitgenommen, im Einstieg muss es einfach verständlich sein, muss der Kunde sofort verstehen können, was er kriegt und was es gibt und was es sein will. Aber oben drüber, je hochwertiger und je individueller es ist, desto komplexer darf es auch sein. Also oben raus, da darf ich mich auch mit kleinen Lagen und kleinen Parzellen ein Stück weit verspielen, weil es gar nicht um viele Flaschen geht. Und das ist ja das, was es dann wieder schön macht, das individuelle, spannende, kleinteilige.
Aber es muss auch klein bleiben quasi, wenn dieses Individuelle dann zu groß wird.
Natürlich, ich kann das nicht ausrollen, aber will ich auch gar nicht. Wir wollen ja ein kleiner Betrieb sein, wir wollen handwerklich arbeiten. Wir wollen ja auch Produkte machen, die individuell sein dürfen vom Geschmack, weil wir überhaupt keinen Bock haben, Millionen Flaschen zu machen, die ganz vielen Leuten schmecken. Sondern wir wollen gerne, dass es individuell ist. Deswegen muss es auch klein sein. Wenn du was machst, was Millionen von Leuten schmecken soll, dann brauchst du viel mehr Zucker, dann musst du ganz anders arbeiten. So was wollen wir ja gar nicht. Sondern wir wollen ja ein handwerkliches, individuelles Produkt machen. Und dazu gehören halt die Lagen. Und da ist es einfach was, wo ich das für uns und für so unsere Entwicklung immer wieder total spannend finde, eben so da in die Gespräche, also für uns sind die Privatkunden natürlich auch wichtig.
Ich glaube, es kommt auch automatisch.
Ja, das ist ja auch gut.
Also es kommt über die Gastro automatisch der Privatkunde.
Und man braucht den Privatkunde ja auch, der ist dankbar. Ist ja auch gut, wenn Privatkunden die Sachen kaufen. Das Sektgut wächst jetzt und das dürfen Privatkunden und die Gastro kaufen. Weil die Gastro ist für mich eigentlich so der Resonanzraum, mit dem wir uns entwickeln können, mit dem wir in kritische Diskussionen reingehen können, so, wo soll es hingehen, was machen wir gerade, was ist der richtige Weg, was spannend, was nicht spannend. Und das brauchen wir total, das führen wir natürlich auch unter Kollegen ganz viel, diese Diskussionen, aber du kriegst einfach von dem, was am Gast wirklich passiert, nochmal völlig anderen Blick.
Du bist in der Sommelerie und die Leute, weil sie Bock haben in der Sommelerie, wollen sie es ja als Privatkunde auch haben. Und das merken wir gerade so ein bisschen. Wir haben das sehr gut verteilt, die 203er, das war die Burgunder-Cuvée, war in Österreich, überall in jedem Bundesland, da war's, dort glasweise ein Top-Restaurant, aber auch in Top-Gasthäusern, oder was ist ein Top-Gasthaus? Einfach Gasthäuser, die das Produkt schätzen. Und inzwischen haben wir einfach ganz, ganz viele Anfragen auch von Privatkunden, die Sekte schon fast gar nicht mehr warten können, und dann, hey, wann können wir unseren Sekt haben? Wir wollen das unbedingt auch probieren, ohne dass ich in ein Lokal gehen muss. Also es ist gar nicht so, dass man jemandem das aufbindet. Ich finde es einfach wichtig, dass man was Spannendes produziert und auch den Sommeliers spannend mitgibt. Sommeliers finden es aber, glaube ich, nicht geil, wenn sie Kataloge geschickt kriegen.
Verstehe ich.
Also nahbar machen und mit so viel Veranstaltungen oder mit dieser Veranstaltung, die Sophie vorher angesprochen hat, mit Sommeliers zusammensitzen an einem Tisch und auf Augenhöhe zu reden und sagen, hey, was findet ihr cool? Schau, was wir machen. Was haltet ihr davon? Und dann holst du die Sommelierie automatisch damit ab.
Also ich glaube, unser Kontakt hat sich halt so aufgebaut, dass wir sind gestartet mit diesem Sektgut. So viele Leute haben gefragt, was passiert da, was gibt's da, was entsteht da, wo geht das hin? Und wir hatten einfach dadurch, dass in Neustadt bei uns dann ja direkt um die Ecke eben immer wieder diese Sommelier-Summits sind, hatten wir da relativ früh die Anfrage, ob man mit der Gruppe mal kommen könnte und mal ein bisschen was probieren könnte. Und wir haben darüber diskutiert, wollen wir uns jetzt da schon öffnen oder noch nicht? Und haben dann gedacht, nee, ist aber eigentlich cool und hatten so eben relativ früh das Erlebnis, dass das total spannend ist für unsere allererste Probe, tatsächlich eigentlich mit Menschen, die quasi nicht zur Familie gehören, das einfach mit einer Reihe von Sommeliers da zu machen und die Sachen vorzustellen und die Gedanken vorzustellen. Und das war für uns unheimlich hilfreich eigentlich, so eben auf diesem Weg, ist ja auch was ganz anderes als bei euch, haben wir ja im Prinzip auf einem weißen Blatt Papier angefangen. Also es war klar, wir wollen Sekt machen und es gab Weinberge und dazwischen gab es ja erstmal gar nicht so viel. Und es hat einen Moment gebraucht, so diese Vision daraus zu entwickeln und da war das für uns eben ganz hilfreich und ganz interessant und ganz spannend, ganz früh da so in diese Gespräche reinzutauchen und mal so ein erstes Feedback zu kriegen, weil es ja auch für uns neu war und aufregend war. Und so ist gar nicht jetzt eigentlich von uns irgendwie initiiert so dieser Kontakt entstanden, sondern es ist fast eigentlich eher so zufällig gekommen, weil dann eben immer wieder diese Summits in Neustadt sind und die waren dann zwei oder dreimal da. Ist ja auch so, dass das auch ja eigentlich sehr schön ist, dass der Sascha Speicher sich ganz viel ja um deutschen Sekt bemüht.
Sascha Speicher, sicher einer der renommiertesten Journalisten.
Ja, macht jetzt da die Sparkling Twenties, macht ganz viel.
Auch Champagner.
Ganz viel super. Champagner und Schaumwein.
Also Speicher vom Meininger Verlag, sicher einer der renommiertesten deutschsprachigen Journalisten für Wein und speziell auch Schaumwein.
Und setzt sich da wahnsinnig viel für den deutschen Schaumwein ein. Das ist total schön und total wertvoll für uns. Der wohnt eben auch in Neustadt. Der Meininger Verlag ist in Neustadt. Wir wohnen da alle sehr nah beieinander. Und so sind wir da relativ zufällig reingeraten, dass wir da sehr früh Kontakt gekriegt haben. Und das war einfach sehr spannend. Und das ist ja auch wirklich so schön, wie man jetzt diese Schaumweinszene da so sieht. Dann sind da diese Sparkling Twenties, da kommen die ganzen Sommeliers hin, das wird gemeinsam probiert, diskutiert. Und so kriegt einfach der deutsche Schaumwein immer mehr Legitimität, Aufmerksamkeit, Standing.
Aber es ist schon viel Arbeit. Ja. Ganz klar.
Es ist ja auch für den Gastronomen und den Sommelier viel Arbeit zu sagen, trink deutschen Sekt oder auch österreichischen Sekt anstatt Champagner. Weil Champagner ist einfach die Marke, wenn du Schaumwein trinken willst, denkst du Champagner.
Ja, wenn du schön ausgehst, gehst du ein Glas Champagner trinken. Ja. Wie die Sophie aber vorher schon gesagt hat, es geht nicht um Sternerestaurants, sondern auch um Bars. Aber dann trotzdem, trink ein Glas Champagner. Ja. Sagt selten wer, hey, ich habe eigentlich viel einen geileren Sekt. Weil aber auch zu wenig vielleicht auch da ankommt in der Gastronomie. Was ihr ja gerade ändert.
Das genau gleiche Thema haben wir ja auch mit dem Spätburgunder. Also mit dem Spätburgunder kann man da ja genauso drüber sprechen, dass man ja eigentlich beim Spätburgunder es immer wieder ums Burgund geht und ja trotzdem wir beide uns viel mit Spätburgunder beschäftigen und merken, dass das unheimlich viel Spaß macht und dass das auch nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch total international, gerade in den Gastronomien, wahnsinnig viel Spaß macht. Ich frage mich manchmal, wie viel von den Weinen wirklich am Ende der Gast trinkt und wie viel Weine die Branche selber trinkt, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ein Großteil von den Sachen, die so spannend sind, die trinken eigentlich wir alle zusammen dauernd.
Ja, die Bubble.
Es bleibt in der Bubble, es wird von der Bubble getrunken.
Bevor es du ihn nicht verstehst, saufe ich es lieber selber.
Ja, so ähnlich.
Und es macht mir so viel Freude nach dem Feierabend, dass ich eine Flasche aufmache und sage, probier das mal, blind. Da, sag mal, was das ist.
Ja, aber so probieren es eben auch die Gäste und gerade oft, also finde ich, hört man auch eben so von Sommeliers, die haben Stammgäste, die trinken immer dieselben Sachen, dann kommt man und hat sich irgendwann das Vertrauen bei dem Gast erarbeitet, dass man mal sagen kann, hey, hier, ich bin mir relativ sicher, dass dir das schmeckt. Du wirst das wahrscheinlich selber nicht bestellen, aber probier es einfach mal, ich bin mir relativ sicher, dass dir schmeckt. Und das ist ja was können wir als Winzer, die ja immer unter dem Verdacht stehen, einfach ihr Produkt verkaufen zu wollen, ja nie mit der Glaubwürdigkeit rüberbringen wie ein Sommelier, der das Vertrauen des Gastes hat, der die Glaubwürdigkeit hat, dass er einfach im Interesse des Gastes eben ein gutes Weinerlebnis bescheren will. Und der kann mit einer ganz anderen Glaubwürdigkeit kommen und sagen, hier dieser deutsche Rotwein, wollt ihr den nicht mal probieren? Und in dem Moment, in dem halt der Gast das erste Mal ein gutes Erlebnis mit einem deutschen Rotwein hatte, zum Beispiel mit dem vom Jan, ist es so, dass es viel leichter ist, für den Mensch dann das zweite Mal meinen zu trinken. Oder den von Rings, oder den von Huber, oder den von irgendwem anders.
Absolut.
Und das ist eigentlich, glaube ich, so das, was wir Winzer irgendwie verstanden haben. So, es geht nur gemeinsam im Rotwein, im Schaumwein, im Riesling sind wir einfach schon ein Stück weiter. Aber wir brauchen so eigentlich das erste gute Erlebnis beim Gast. Und das passiert zu Hause nicht so leicht, weil der Mensch nicht in den Laden geht und einfach out of the blue was kauft, was er noch nie getrunken hat.
Ich glaube vor allem, das ist die neue Generation auch. Die neue Generation ist viel nahbarer, viel offener für sowas. Wenn ich mir anschaue, was für Leute bei so Spätburgunder Masterclass sitzen oder Schaumwein Masterclass sitzen, es ist schon viel neue Generation, die da auch nicht befangen ist und auch nicht sagt so, es gibt in Deutschland nur den Riesling, sondern die wissen oder die sich eben offen sind, hey, Deutschland hat fantastische Schaumwein, hat fantastische Spätburgunder.
Ja, und man hat auch, finde ich, keinen Bock mehr auf dieses total Elitäre irgendwie.
Gar nicht.
So, das ist einfach so, wer im deutschsprachigen Raum immer noch in vielen Weinländern so die Underdogs auf den Weinkarten sind, dass ja die Winzer, die ganze Branche, es ist alles so bodenständig und so entspannt, dass du, finde ich, ein ganz anderes Verhältnis, ganz anderen Umgang hast, als wenn du jetzt eben hier also nach Frankreich guckst zum Beispiel. So, das ist einfach halt, also natürlich ist das Burgund top.
Ist viel nahbarer.
Aber es ist einfach was ganz anderes so in Deutschland. Es ist viel familiärer, es ist viel, und es ist ja in Österreich genauso, es ist viel persönlicher.
Mhm. Jan, du wolltest gerade was sagen noch?
Ich habe mir gerade grundsätzlich Gedanken gemacht, dass ich glaube auch einfach, dass du mit den Begriffen Sekt, Champagner, aber auch Cava oder Prosecco ja auch immer was verbindest. Also war jetzt gerade mit ein paar Freunden unterwegs und die haben halt gesagt, du, aus unserer Sicht, also Freunde, die nicht in der Weinbranche sind, die haben gesagt, aus unserer Sicht ist der Champagner halt ein Qualitätsversprechen. Ich kriege irgendwie etwas, was mir schmeckt, was nicht zu sehr sprudelt. Die sagen dann...
Entschuldigung, stoß mal ganz kurz an.
Ja, immer.
Wir sind so emotional, da muss man mal einen Schluck auch trinken.
Entschuldigung. Die sagen dann, und der Sekt, der sprudelt immer mehr als der Champagner. Und der Prosecco, der ist immer süßer. Ne? Und das sind so Sachen, die sind dann einfach eingebrannt und vielleicht denken eben nicht nur meine Kumpel zu, sondern auch ganz viele andere Leute und sagen, der Sekt sprudelt mir zu viel, da trinke ich lieber den Champagner.
Ja,
verstehst du?
Ich frage mich ganz kurz so, was ihr glaubt in der Zukunft in der Gastronomie, ist Sekt, es war ein ganz großes Thema ja immer, Sekt als Speisenbegleitung, seht ihr den Sekt weiterhin und den Schaumwein, egal woher er kommt, immer noch als rein aperitivmäßig oder seht ihr ihn inzwischen schon in Menüs, in Restaurants angekommen als Speisenbegleitung?
Ich finde es ganz toll, dass du die Frage stellst. Es ist nach wie vor der Apero, die meisten trinken es zum Apero, aber ich kann es jedem Endverbraucher und auch jedem Gastronomen empfehlen, einfach mal eine Weinbegleitung nur mit Schaumwein zu machen, weil es eine ganz andere Experience. Wir trinken zu Hause fast ausschließlich Schaumwein und auch immer zum Essen. Und in vielen Kulturen und in vielen Restaurants wird's ja oft so gemacht, dass der Wein irgendwie mit dem Essen konkurriert. Ja, gerade in Asien wird sehr viel schwerer Rotwein getrunken, weil das Essen sehr würzig ist und der Rotwein da irgendwie gegenhält. Also man spült den Gaumen eigentlich. Aber der Schaumwein, der macht was ganz anderes. Der bettet die Aromen ein und macht sie nochmal intensiver. Also du hast nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Es ist eine andere Art von Weinbegleitung. Und es hält dich immer frisch. Also du gehst aus diesem Menü mit Weinbegleitung, selbst wenn es ein Großmenü ist, du kannst aber auch einfach nur easy peasy Mittagessen, du gehst da einfach frisch raus. Du bist nicht müde, du bist nicht erschlagen, weil es dich immer irgendwie frischer macht.
Das ist sexy, finde ich, zum Beispiel ins Restaurant zu gehen, eine Flasche Schaumwein bestellen und dazu einfach essen.
Deswegen ist der beste Platz dafür, ist die Eselsburg in Musbach. Das ist ja 10 Minuten zu Fuß von uns vom Betrieb. Da isst man einen Saumagen oder eine Bratwurst, einen Leberknödel, ganz klassisch pfälzisch. Und dazu kann man, wenn sie gerade gut eingekauft hat, die Annette, kann man so eine Flasche Ulysse Collin trinken oder eine Flasche Sapiens.
Jetzt hast du einen Geheimtipp. Verplappert.
Ja, oder eine...
oder eine kannst du mich nicht mehr zeigen. Das ist vorbei.
Ja. Nee, und das ist wirklich wahnsinnig cool. Also der Platz ist quasi unser Wohnzimmer. Wir leben da quasi. Wir sind da eigentlich jede Woche. Hat nur unter der Woche offen, damit nicht zu viele Touristen kommen, sondern möglichst viele Insider. Und
Jetzt vorbei.
Aber ist einfach wahnsinnig cooler Platz und wo genau das einfach funktioniert. So, du isst total easy und bodenständig und kannst dazu eine Rieslingschorle trinken oder eine saucoole, rare Flasche Wein.
Ich glaube, dass es viel Zukunft, mehr Zukunft hat, den Gästen zu kommunizieren, hey, trink eine gute Flasche Schaumwein und isst was dazu, als wie, dass ich einen Gang nur einbaue. Mhm. Auf das wollte ich hinaus. Aperitif ist so und so Aperitif. Das ist immer die Sache, was man anbietet. Aber ich glaube, dass es einfach viel mehr Bewusstsein auch gibt und auch in der Zukunft auch geben wird, eine Flasche Schaumwein zu trinken und was Geiles zu essen.
Die Sophie hat gerade den Saumagen erwähnt und ich finde gerade, das ist eine geile Kombi. Fettiges Essen, das einen eher erschlägt und dann Schaumwein dazu. Da macht der Schaumwein das Ganze einfach wieder frischer, bekömmlicher.
Ist im Endeffekt, einigen wir uns für die Zukunft.
Nur noch Schaumwein zum Essen und nach dem Essen dann Rotwein.
Und nur noch vielleicht, Saumagen.
Und dann Spätburgunder. Und dann Saumagen, genau. Saumagen muss man mehr essen. Gibt es vegetarische Empfehlungen zu Schaumwein?
Grundsätzlich kann man dazu alles an Gemüse essen, würde ich sagen.
Keine Paprika. Paprika ist ganz schwierig.
Paprika und Champagner geht nicht. Also wir können auch Tipps geben, die eventuell nicht passen würden, weil es eben diese Pyrazin-Geschichte kriegt, oder?
Ich weiß es nicht, aber Paprika ist so penetrant am Gaumen, dass ich danach tatsächlich gar keinen Wein mehr trinken kann. Das
Wo gehst du gern Schaumwein trinken und essen und so?
Am liebsten zu Hause.
Liebsten zu Hause. Ja. Du, Sophie, Eselsburg hast du schon angesprochen.
Eselsburg leben wir quasi. Also da würde ich wirklich, es gibt keinen besseren Platz. Und wer sonst auch wirklich eine super schöne Karte aufgebaut hat, ist das Ella Jordan in Deidesheim mit Daniel Schimkowitsch als Koch und dem Stefan Nietzsche als Sommelier. Die haben ja 2 Sterne gekriegt. Letztes Jahr haben wir uns sehr drüber gefreut, weil wir da auch sehr, sehr gerne hingehen. Und die haben auch eine wirklich richtig schöne Schaumweinkarte.
Sollen die Österreicher noch einmal sagen, sie loben sich alle zu selbst. 2 Restauranttipps. Das vor der Haustüre, das vor der Haustüre. Die Region stärken. Ja, du auch.
Ja,
zu Hause die Region gestärkt.
Und ich sage einfach, am liebsten zu Hause.
Ja, perfekt. Auch die Region zu Hause gestärkt. Danke, meine Lieben. So schließt sich auch wieder der Kreis. Ihr geht's am liebsten vor der Haustüre oder im eigenen Haus. Essen und trinken, Schaumwein trinken. Wir haben den Nachmittag heute gestartet mit Schaumwein von Schaumweinkontor vom großartigen Fred Leumer. Wir haben jetzt tolle Sekte von euch aus Rheinhessen und der Pfalz verkosten dürfen. Ich mag es gerne im Kaffeekandl. Kaffeekandl, aber kurz Händel und dazu eine Flasche Champagner oder Sekt. Speziell lieber eigentlich Sekt.
Sehr schön.
Danke vielmals.
Ciao.
Ciao.
Servus.
Passt schon.
Passt schon.